Das hat ganz schön lang gedauert mit dieser Episode. Wir haben uns richtig schwer getan. Warum eigentlich? Naja, in dieser Folge geht es um Wertevermittlung. Und vielleicht hast du es mitbekommen. Es gibt eine große Diskussion in der deutschen Sportlandschaft über Werte. Zum einen die Missbrauchsfälle im Schwimmsport. Da gab es eine super Doku von Hajo Seppelt. Oder dem Psychoterror im deutschen Handball der Damen. Und natürlich die WM in Katar. Und die Werte, die dort vertreten oder nicht vertreten werden. Auch durch die Mannschaften und die Trainer. Wir haben uns jetzt gerappelt. Es geht jetzt weiter. Hallo und willkommen bei der Pausenansprache. Mein Name ist Björn, ich bin Trainer und dein Gastgeber. Dies ist die Episode 15.
Bravo, Rander! 14-0. Sehr, sehr gut, da ist noch alles drin.
Also, Fokus.
3, 2, 1!
Pausenansprache. Der Podcast von Trainern für Trainer.
Versprochen, ab jetzt geht es wieder regelmäßig weiter. Danke fürs Warten auf diese Episode. Ich rede gleich mit dem Fußballtrainer und Scout André Kuraski. Der ist wie ich Lehrer. Und ich bin überzeugt davon, dass das den Blick auf den Trainerjob und die Kinder und Jugendlichen, die er trainiert und sichtet, auch prägt. Das teilen wir. Ich bin total froh, André kennengelernt zu haben. Er war bisher Hörer der Pausenansprache und er ist genau der Richtige zum Thema Werte und Wertevermittlung. Danach gucken wir zum Niedersächsischen Turnerbund. Der hat ein Pilotprojekt zum Thema Teamwerte, Trainerwerte gestartet. Es heißt Gold im Herzen. Und ich fand das spannend, wenn sich nicht nur einige Trainer, sondern gleich ein ganzer Landesverband dazu committet. Aber wir starten ganz praktisch mit André Kuraski. André, magst du dich einmal den Zuhörenden vorstellen?
Na klar, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier teilnehmen darf und ein bisschen meine Meinung äußern darf. Ich bin André Kuraski, 37 Jahre alt, leidenschaftlicher Papa und Ehemann. Ansonsten bin ich hauptberuflich Lehrer, Sport- und Deutschlehrer an einer Hauptschule in Salzgitter. Und nebenberuflich bin ich ja mit ganz, ganz großer Leidenschaft Fußball tätig als Trainer und als Scout bei Eintracht Braunschweig.
Ich bin auf dich gestoßen, weil du unserem Instagram-Kanal folgst und dann gucke ich mir manchmal an, wer ist das und fand deine Tätigkeit und das, was du machst, spannend und interessant. Und wir beschäftigen uns in der heutigen Folge um Wertevermittlung. Warum oder wie kann ich als Trainer eigentlich auf dem Platz ganz praktisch Werte vermitteln?
Also zunächst einmal stellt sich mir die Frage der Wichtigkeit. Also wie ich das vermittle, da würde ich gleich drauf zu sprechen kommen, aber ich finde, erstmal die Rolle als Trainer ist eine immens wichtige, gerade in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen. Und zudem noch muss man sich immer im Klaren sein, dass bei so einem Fußballspiel auch noch Leute zugucken und man dementsprechend da auch eine Vorbildfunktion hat. Und ich als Trainer sehe diese Funktion als wichtig und groß an, Werte zu vermitteln. Dazu sollte ich eben nicht nur den Athleten, sondern auch den Menschen dahinter sehen. Und ich habe mir selber immer auf die Fahnen geschrieben, ich möchte das sportliche Potenzial meiner Athleten fördern, aber ich möchte auch vor allem die Persönlichkeit entwickeln. So gesehen Profis fürs Leben. Und da habe ich natürlich als Trainer einen immensen Einfluss. Ab einem gewissen Alter ist der Trainer vielleicht auch mal eher Vorbild als Papa und Mama, weil die Jugendlichen sich umorientieren. Und dieser Vorbildfunktion muss ich mir im Klaren sein und dementsprechend auch einen Wertekompass für mich selber haben, den ich vertrete und diesem auch treu bleiben. Und das ist gar nicht so einfach. Also wenn ich das Beispiel nehme, ich möchte gerecht sein, dann ist das gar nicht so einfach immer, wenn du dann am Seitenrand stehst und deine Mannschaft liegt zurück und da warten jetzt aber nochmal zwei Kinder auf Spielzeit und du willst ihnen gerecht sein, aber du willst auch irgendwie den anderen auf dem Platz gerecht werden, dass man eben das Spiel gewinnt oder zumindest das Ergebnis irgendwie korrigiert. Da ist man dann oft mal auch in so einem Zwiespalt, aber da ist wiederum der Wert Kommunikation wichtig. Wie kommuniziere ich da eben mit den beteiligten Personen, um gerecht zu bleiben? Das ist nicht immer möglich, aber mir ist zum Beispiel ein wichtiger Wert.
Ja, was sind noch so deine Werte? Welche vertrittst du als Trainer und versuchst den deinen Spielern zu vermitteln, neben der Gerechtigkeit?
Ja, also das ist auch ein Punkt, wo man als Trainer sich vor seiner Tätigkeit oder bevor eine Saison startet, selber mal klar machen sollte, für was möchte ich denn persönlich stehen? Was ist mein Warum und wie möchte ich auftreten? Und was möchte ich gerne an meine Spieler und an die Kinder und Jugendlichen weitergeben? Und ich habe zum Beispiel Leidenschaft, Respekt, Disziplin und Zusammenhalt ist mir in Bezug auf mein Team wichtig. Und dabei möchte ich für meine Spieler immer ehrlich, wertschätzend, zuverlässig und gerecht sein. So, das ist ein sehr hoher Anspruch. Und ich glaube, mit den Jahren, die ich dann an Erfahrung gesammelt habe, habe ich es auch häufig geschafft, dem gerecht zu werden. Aber es ist natürlich nicht vollumfänglich immer zu schaffen. Mhm. Und diese Punkte Leidenschaft...
Wir sind auch nur Menschen.
Bitte?
Wir sind auch nur Menschen.
Ne? Das ist ja, und die Punkte Leidenschaft, Respekt, Disziplin und Zusammenhalt, finde ich, machen ja auch ein Team aus. Also wenn man mit Leidenschaft dafür brennt, für diesen Sport, sich nicht zu schade ist, vielleicht auch für den anderen nochmal einen Meter zu laufen, dann erkennt man, dass da Leidenschaft ist. Mhm. Zusammenhalt ist ein wichtiger Wert, dass du das auf und neben dem Platz hast. Also das wäre jetzt dann Teamfähigkeit, wo die Kids was mitnehmen würden. Das erkennst du natürlich auch recht schnell von außen, ob so eine Mannschaft zusammenhält, auch wenn es mal vielleicht schwierig ist, Widerstände zu überwinden, ein schlechtes Spiel, vielleicht auch mal nicht ganz so guten Schiedsrichter, der hat vielleicht auch mal einen schlechten Tag, da zusammenzuhalten und bei sich zu bleiben, dem Ganzen Widerstand zu geben. Mhm. Respekt ist so ein Wert, ich glaube, dass jede große Firma auf der Welt schreibt sich das auf die Fahnen, dass wir oder auch in jeder Schule oder in jedem Klassenraum steht, dass man respektvoll sein soll. Und was mir da manchmal fehlt, und so mache ich es mit den Teams, dass wir zu diesen Werten, also jetzt habe ich ja Leidenschaft, Respekt, Disziplin und Zusammenhalt genannt, zu diesen Werten konkrete Handlungen dazu notieren. Also man festigt ja diese Werte. Die erarbeite ich meistens mit dem Team auch in so einen kleinen Workshops während der Vorbereitung, sodass das Team mit involviert ist. Vielleicht kommen da auch in einer anderen Saison zwei andere Werte hinzu oder es geht einer weg. Aber oft bleibt es bei den ähnlichen Punkten, weil ich das natürlich auch ein bisschen steuern kann. Sodass man sagt, okay, wie äußert sich denn Respekt? So, also ich behandle Leute so, wie ich selber behandelt werden möchte. Und wenn das eben nicht passiert, dann stelle ich das natürlich auch zur Frage. Dann sage ich, pass auf, fandst du das jetzt korrekt? Möchtest du selber so behandelt werden? Dann ist die Antwort relativ schnell klar. Und wir haben einen Wertekodex, wo die Mannschaft nach strebt, das einzuhalten.
Ja. Was machst du, wenn es nicht passiert? Also ich stelle mir mal so ein Spiel vor. Ne?
Ja, also.
Und dann wird sich ganz furchtbar aufgeregt, weil man sich so ungerecht behandelt fühlt vom Schiedsrichter zum Beispiel, dass er nicht gerecht pfeift. Was machst du denn dann nach dem Spiel mit denen? Also weil das ist ja nicht hilfreich, sich dann so furchtbar aufzuregen. Ne?
Und
ja,
zunächst einmal ist eine Emotion natürlich menschlich und das gehört dazu, sich auch mal zu ärgern. Für mich ist dann eher wichtig, was macht der Spieler oder was machen die Spieler daraus, aus dieser Emotion? Sind sie dann total verkopft und kommen da nicht mehr raus oder nehmen sie es eher als, ich push mich und gebe erst recht Gas, weil manche Sachen kann ich halt nicht beeinflussen, ich kann es nicht mehr ändern, also muss ich es abhaken.
Genau.
Das wäre dann natürlich im Nachgang des Spiels ein Punkt, wo ich mit dem Spieler in ein Gespräch gehe und man das dann dementsprechend aufarbeitet. Und wenn das natürlich über die Stränge schlägt, dann äußert sich das meistens schon mit einer sofortigen Auswechslung, wenn der Schiri das nicht vorher schon klärt. Das kann er ja natürlich auch mit einer gelben oder roten Karte, sodass das eine Konsequenz wäre, den Spieler sofort rauszunehmen, weil er sich nicht an unsere Werte hält. So, das wäre eine Konsequenz, die man dann einfordert. Und was ich gemerkt habe, ist, dass die Spieler das im Laufe, natürlich auch je nachdem, wie alt die sind, ganz gut schaffen, sich selber zu setteln, sich selber runterzuholen oder da musst du halt gucken, was du für Charaktere auch in der Mannschaft hast, aber die kriegen das schon ganz gut hin, weil die wissen, es schwächt uns sonst, wenn du jetzt dich ständig aufregst.
Das finde ich eine ganz positive und ganz schönen Wink, zu sagen, dass die kriegen das schon hin. Bei uns im Rugby werden die Werte auch immer ganz hoch gehalten und wir haben so Sachen wie Integrität und Fairplay und Solidarität. Und das wird manchmal wie so eine Monstranz vor uns hergetragen. Aber was bringt uns das eigentlich? Ne? Bringt das uns dann wirklich den Erfolg oder ist das dann gut für den Verein oder die jeweilige Mannschaft? Warum machen wir das? Warum machst du das im Nachwuchsbereich? Warum ist das dann doch auch für dich so wichtig?
Also zum einen, wenn wir jetzt mal einfach bei diesen vier Werten bleiben würden, wäre das ein Wiedererkennungswert. Also wenn man sieht, okay, das ist eine Handschrift von dem Coach, man sieht, diese Mannschaft agiert immer leidenschaftlich mit Disziplin und im Zusammenhalt und bleibt da respektvoll. Ich finde das Thema Fairness wichtig, ja, aber da ist es ja auch wieder so, ich muss natürlich die Gegebenheiten, die der Sport gerade im Leistungssport gibt, auch mal ausreizen. Das heißt nicht, dass ich unfair werde, aber ich muss vielleicht auch mal mich zu wehren wissen, zu wissen, ja, wann stehe ich vielleicht auch mal versehentlich auf dem Fuß und und laufe aber weiter und helfe ihm nicht sofort hoch. Ne? Also schön wäre es natürlich, wenn man dann so sich umdreht, also so wünschte ich mir das. In der Freizeit ist es dann vielleicht auch so, dass man sich umdreht und demjenigen hochhilft und sofort Entschuldigung sagt. In so einem Leistungssportcharakter ist das schwierig, dem da immer gerecht zu werden. Was bringt uns diese Werte, waren aber die ursprüngliche Frage. Also ich glaube schon, dass es vor allem den Menschen, den Sportlern etwas für ihre Zukunft gibt. Ich glaube schon, dass du auch im Rugby gemerkt hast, wenn du dich an diese Werte, an diesen Werten orientierst, du kannst die ja nie zu 100% immer erfüllen. Das ist vielleicht dein Ziel. Dich das aber als Person auch prägt. Wir wurden ja auch alle von unseren Eltern mit gewissen Werten irgendwo geprägt. Und ich glaube, der Sport nimmt da eine wichtige Position ein.
Bin ich absolut bei dir. Du bist auch Scout, ne? Und guckst nach jungen Talenten, die dann vielleicht zur Eintracht ins Nachwuchsleistungszentrum kommen. Achtest du dabei auch auf die Werte, die der einzelne Sportler oder die Sportlerin dort vertritt und zeigt auf dem Platz?
Na, also als Scout ist es so, dass ich zunächst natürlich, ja, ich nenne das immer die 5 Säulen der Talentbeurteilung im Blick habe. Das ist das Spielverhalten, die allgemeine Motorik, die Geschichte des Spielers, also das sind dann Wachstumsverläufe, Verletzungen etc., Umfeld und Persönlichkeit. Und bei Umfeld und Persönlichkeit kommt natürlich kommt so ein Thema wie Werte natürlich dann auch auf. Aber das sind Punkte, die man vielleicht erst auch später wahrnehmen kann, wenn man den Spieler schon länger gesehen hat, den auch nochmal im Training hatte und man zu einem wirklichen Gespräch kam, auch mit dann Eltern oder Umfeld. Erst dann kann man da wirklich eine Einschätzung versuchen zu tätigen, weil das sind halt Jugendliche, die haben ja natürlich viel Entwicklung, sowohl sportlich als auch in der Persönlichkeit vor sich. Ich achte natürlich aber schon darauf, wie verhält sich ein Spieler auf dem Platz. So, wenn man das jetzt mal mit Werten aufwiegeln möchte, dann würde ich sagen, ist der kommunikativ? Also sucht er gern das Gespräch mit Mitspielern oder mit Trainer? Ist der lernbereit? Ist der sich nicht zu schade, auch mal anzupacken? Also gerade beim Aufwärmen, wenn ich dann da bin, dann sehe ich ja auch, baut er mal was ab oder auf, trägt er vielleicht auch mal die Wasserkiste, so eine Sachen. Also das lege ich natürlich nicht zu hoch, weil es kann auch sein, dass er an dem Tag einfach nicht dran ist mit der Wasserkiste. Vielleicht haben sie da auch die Aufgaben verteilt, aber ich habe da natürlich auch schon einen Blick drauf. Als Beispiel, wir haben bei uns das Talentteam und ich lasse dann mal bewusst bei den ersten Einheiten oft mal so ein Tor holen. Dann sage ich, passt auf, Jungs, ihr holt mal bitte das Tor. Und dann sehe ich schon irgendwie, wer macht wirklich, wer ist bereit anzupacken und wer von den Jungs übernimmt da dann auch mal das Wort. Also die Jungs kennen sich dann nicht alle, sondern die sehen sich vielleicht zum Teil auch zum ersten Mal, aber man sieht da schon so, okay, was haben die für eine Persönlichkeit und vielleicht sind die kommunikativ, selbstbewusst, so dass man das da schon erkennen kann.
Ich frage mich nur dabei, ob es nicht schon auch ein bisschen beeinflusst, ne? Auch die Beurteilung, auch wenn es vielleicht mehrfach beobachtet wurde oder wenn dann das Gespräch danach geführt wurde, kommt er jetzt ins Nachwuchsleistungszentrum oder nicht? Ne? Und wenn man dann vielleicht 2 Gleichwertige hat, guckt man dann auf diese persönlichen Eigenschaften. Wie sind die Werte? Wie tritt er auf? Wie ist die Kommunikation? Was meinst du? Ist das schon dann relevant? Oder guckt ihr dann doch auch nochmal pädagogisch drauf und sagt, da ist aber noch Entwicklungspotenzial, was ich auch total ganz löblich fände?
Ja, also wir haben das im Blick, dass da Entwicklungspotenziale sind und wir wissen ja auch, dass wir darauf Einfluss nehmen. Ja, also deswegen ist es ja mir oder auch uns, meinen Kollegen, wichtig, dass wir da Werte vertreten und dafür einstehen. Trotz allem kann ich sagen, nimmt das natürlich Einfluss darauf, weil die Persönlichkeit am Ende des Tages auch ein entscheidender Faktor, wenn nicht sogar der entscheidende Faktor ist, ob jemand im Leistungssport bleibt oder nicht. Weil, ich sag mal, Fußball spielen können sie dann irgendwo alle, motorisch sind die auch alle dann irgendwo auf einem ähnlichen Level und dann ist natürlich so das Zünglein an der Waage auch die Persönlichkeit. Ja. Bin ich beharrlich? Kann ich mit Widerständen umgehen? Kann ich die überwinden? Kann ich auch mal eine schlechte Phase wegstecken? Ne? Oder bin ich vielleicht zu labil? Wenn man natürlich vorher schon weiß, also ich nehme jetzt immer das Beispiel, das sind wirklich noch Kinder, aber wenn es bei uns mit der U12 beginnt, dann haben wir das im Blick, wenn wir sagen, da sind Jungs, die sind echt super Kicker, aber die wirken noch sehr labil. Die sind noch nicht so weit, um in diesen Leistungssport reinzukommen, wo man auch mal ein bisschen Ellbogen braucht, sondern da sagen wir oft, fußballerisch würden wir den sofort mitnehmen, aber wir haben eine Verantwortung dieser kleinen Person gegenüber und sagen, dann lassen wir sie lieber in ihrem gewohnten Umfeld nochmal 1 oder 2 Jahre Fußball spielen und halten aber den Kontakt, um dann zu sagen, okay, die Persönlichkeit hat sich dort so gefestigt, dass ich guten Gewissens sagen kann, der Schritt in den Leistungssport ist jetzt auf jeden Fall passig, wenn du denn möchtest. So.
Okay. Ja, finde ich verantwortungsbewusst.
Ich würde gerne auf, man hat es schon zu oft mitgekriegt, dass es anders laufen kann, leider.
Ja, ich würde gerne auf zwei Sachen zurückkommen, die du gesagt hast. Manchmal im Leistungssport kann ich vielleicht gar nicht fair sein und kann das auch gar nicht von den Spielern erwarten. Ich als Trainer habe vielleicht die weiße Weste und sage, das hat der Spieler jetzt so entschieden, dass der das so macht. Wer bringt denen eigentlich diese kleinen, dreckigen Tricks bei? Wird das im Fernsehen abgeguckt, was ich für schwierig halte? Oder wird das irgendwie ausprobiert? Was meinst du?
Also ich hätte jetzt in der Tat gesagt, dass die sich das natürlich auch abgucken von ihren großen Vorbildern, was man da so sieht. Ich nehme mal ein Beispiel, wo ich fast dran verzweifelt wäre. Und zwar hatte ich einen Spieler, der regelmäßig im Strafraum ja eigentlich gefoult wurde, aber nicht hingefallen ist. Und dann leider den Ball nicht mehr so treffen konnte, dass er ins Tor ging.
Ja.
Es gab keinen einzigen Schiedsrichter, der das gepfiffen hat. Und ich habe regelmäßig danach mal mit dem Schiedsrichter gesprochen. Aber der wird so an seinem Spiel gehindert, dass er den Ball nicht reinschießen kann. Es ist ein Foulspiel. Jetzt soll ich als Trainer sagen, pass auf, du musst dich da fallen lassen, sonst kriegst du den Elfmeter nicht. Oder soll ich als Trainer agieren und sage, pass auf, du hast das richtig gemacht, du hast versucht, stehen zu bleiben, das ist aller Ehren wert, aber leider hast du den Elfmeter nicht bekommen. Also das ist auch die Aufgabe, also die Schiedsrichter haben sich zum Teil selber das Leben schwerer gemacht in so einer Situation, weil die Spieler lernen natürlich daraus. Was hat der Junge gelernt? Der hat dann irgendwann nach dem vierten oder fünften Mal, als das passiert ist, okay, wenn ich berührt werde, dann lasse ich mich fallen, weil dann kriege ich vielleicht einen Elfmeter. Wenn ich weiterlaufe, kriege ich auf jeden Fall keinen. Und so gibt denen das Spiel auch manchmal die Rückmeldung zu sagen, okay, ich muss vielleicht auch mal unfair sein, um eigentlich gerecht behandelt zu werden. Klingt jetzt ein bisschen strange, aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine.
Ja, es geht darum, dass es gesehen wird. Ne? Es geht ja um die Sichtbarkeit.
Genau.
Und jetzt wird trainiert, dass es wird nur gesehen, wenn ich wirklich zu Boden gehe. Vielleicht auch sogar theatralisch bin dabei. Und das ist dann ja so etwas, was zum Beispiel dann auch medial auch ausgeschlachtet wird und gesagt wird, ja, wie schnell fällt denn der dort und warum fällt der und warum tun die denn so? Warum, ne? Das war doch nichts und so, ne? Aber es wurde vielleicht gelernt. Total nachvollziehbar.
Sportler lernen, also die nehmen das dann halt an. Ich finde das auch eigentlich, dass es gar nicht geht. Also was man da so manchmal im Fernsehen sieht und da kann man auch manchmal nur drüber lachen oder auch weinen, weil die auch eben diesen Vorbildcharakter haben für die Jugendlichen und Kinder. Aber gut, manchmal sind die Dinge dann auch so, dass sie sich so entwickelt haben. Ich weiß nicht, was man da jetzt als Lösung gegen machen sollte. Da habe ich jetzt kein Patentrezept. Aber in anderen Sportarten sieht man ja auch, dass es anders und besser geht.
Ja.
Im Handball oder das wäre so ein Beispiel, dass man da auch mit solchen Geschichten anders umgeht.
Da ist aber auch nochmal eine andere, auch manchmal wirklich auch im Handball auch, habe ich selber gespielt. Das ist auch manchmal wirklich sehr dreckig in den Tricks, wenn die dann dort auch dabei sind und dann will man das dann auch. Also, oder ist das, was akzeptiert wird?
Also ich will nicht, dass es so dreckig wird, aber ich würde mir mal wünschen, dass der ein oder andere Fußballer vielleicht sagt, pass auf, also der hat mich jetzt da mit seiner Hand ein bisschen im Gesicht berührt, aber ich muss deswegen jetzt nicht 5 Flickflacks machen und fast weinen. Also, also das ist dann manchmal einfach too much, nur um dann irgendwie da eine rote Karte zu provozieren. Aber gut.
Ja, da habe ich so eine Anekdote, so, weil das dann auch in der Region, in der du lebst und auch in den Landkreis, in den du bald auch ziehen wirst. Bin mal von einem Fußballtrainer, damals war ich Lehrer in Groß-Ilsede und hat mich ein Fußballtrainer aus Groß-Lafferde, das ist ein Nachbardorf, gefragt, das war der Sohn, der Mann, der Schulsekretärin, und hat mich gefragt, Björn, kannst du dort mal zum Training kommen und mit denen so ein paar Rugby-Einheiten machen? Die fallen zu schnell und die haben Angst vor Körperkontakt und das ist doch so wichtig. Da habe ich das gemacht, habe so 2 Einheiten mit denen gemacht und weil ich immer so ein Beziehungstyp bin und die Leute auch so kennenlernen will, hatte ich so gefragt, wann spielen sie das nächste Mal, und habe davon nicht weit weg gewohnt, habe mir einfach am Freitagabend das Spiel von denen angeguckt und dann habe ich gedacht, oh nein, was habe ich denn da angerichtet, weil die waren dann zu hart und waren wirklich sehr einschließend, haben quasi ein Tackling durchgeführt und dachte ich so, okay, da hat irgendwas zu viel. Aber trotzdem finde ich das so ganz spannend. Wie kann man aus anderen Sportarten auch was reinbringen und wo kann ich immer auch die Werte vermitteln und wo wird es dann vielleicht doch zu dreckig?
Ja, und vielleicht nochmal abschließend zu deiner eigentlichen Frage zu sagen, ich glaube nicht, dass gerade im Jugendbereich irgendwie ein unfaires Verhalten trainiert wird. Aber es, also das Foulspiel, das gehört halt zum Sport dazu.
Ja.
Das ist oftmals keine böse Absicht.
Ja.
Und in seltenen Fällen ist es halt auch ein taktisches Mittel und
ja.
Das Trikot ziehen, um vielleicht den Konter zu unterbinden. Das würde ich dann auch nicht damit gleich hersetzen, dass da ein Wert gebrochen wurde, weil also das gehört halt dann auch zum Spiel dazu. Wenn ich dann aber einen von hinten die Beine wegtrete, das ist dann, hat ein ganz anderes Niveau und da ist dann halt auch ein Wert verletzt.
Ne? Ja.
Also das vielleicht nochmal dazu.
Für mich sind die Diamanten aus dem Gespräch mit André, dass er sich vor der Saison hinsetzt und genau überlegt, welche Werte sind für ihn wichtig, für was steht er als Coach. Und er arbeitet zusammen mit der Mannschaft, die gemeinsamen Werte. Und dabei überlegen sie auch konkrete Beispiele und konkrete Situationen, die sie dabei meinen. Und der Punkt, wo er sagt, das muss ich mir vor der Saison klar machen und darauf auch hinarbeiten, kann ja auch Unterstützung hervorrufen. Denn wenn ich auf meine Trainerlaufbahn zurückgucke, hätte ich mir gewünscht, wenn Funktionäre, Teammanager, Sportdirektoren mit mir über meine Werte gesprochen hätten, was mir wichtig ist. Und da bin ich bei der Recherche auf ein Projekt des Niedersächsischen Turnerbundes gestoßen. Dies ist auch ein Trainer in Sportdeutschland-Projekt, aber das nur am Rande erwähnt. Ich unterhalte mich mit Carsten Röhrbein vom Niedersächsischen Turnerbund über ihr Projekt Wertetrainer.
Ich komme vom Niedersächsischen Turnerbund. Bin dort als Fachwart für das Trampolinturnen tätig und vertrete auch den olympischen Spitzensport, insbesondere im Präsidium des Niedersächsischen Turnerbundes, also rein ehrenamtlich organisiert dort. Bin aber auch als Trainer und Referent, als Ausbilder im Trampolinturnen unterwegs, bilde die Trainer C aus. Das gehört so zu meinen Tätigkeiten. Also unter dem Slogan Gold im Herzen haben wir jetzt auch veröffentlicht, letztendlich die vier allgemeingültigen Begriffe menschlich, professionell, respektvoll und leistungsstark. Das ist das, wofür wir alle miteinander stehen. Darüber hinaus war es uns aber wichtig, dass wir uns mit jedem Trainer und jeder Trainerin noch einmal zusammensetzen und genau darauf gucken, wofür er oder sie steht. Wir sind in den Prozess eingestiegen, indem wir überhaupt erstmal das Selbstbild jeder Person haben ermitteln lassen, also sozusagen so ein Ist-Zustand, wo sieht sich jeder Trainer, jede Trainerin. Auf der Basis haben wir dann im Prinzip Begriffe zu jeder Person, zu jedem unserer hauptberuflichen Trainerinnen und Trainer entwickelt und einen sogenannten Dreiklang erarbeitet. Also wir haben Porträtfotos gemacht. Und jeder Dreiklang hat halt zwei Werte, zwei Begriffe, die diese Person ausmachen, mit denen sie sich selber aber eben auch definiert und identifiziert. Und dieser Dreiklang endet dann eben immer mit dem dritten Begriff auf Wertetrainer, Wertetrainer.
Okay.
Also wir haben jetzt beispielsweise einen Trainer, bei dem steht mit auf dem Plakat Siegertyp, Ruhepol, Wertetrainer. Mhm. So gibt es im Prinzip zu jeder Person dann so nochmal eigene Werte oder Begriffe. Mhm.
Warum habt ihr denn diese Notwendigkeit überhaupt festgestellt, dass das ein Thema ist, gesellschaftlich, aber auch für euch im Verband mit euren Trainern oder auch für die Sportlerinnen und Sportler?
Ja, da kann ich fast ein ganzes Stück ausholen. Also wir kommen ja eigentlich aus dem Trainerprojekt des DOSB, Trainer, Trainerin Sport Deutschland. Das startete ja im Prinzip 2019 schon. Schon damals war es uns letztlich wichtig, so der Titel damals auch, das Image und den Zuspruch der Trainertätigkeit zu stärken. Ja. Um einfach den Beruf, die Tätigkeit attraktiver zu machen, mehr gerade junge Menschen, ehemalige Leistungssportler in eine Trainerkarriere hineinzuentwickeln. Mhm. In diesem ganzen Prozess haben wir eben dann auch mit der Selbstbildfindung auf unsere aktuellen Trainerinnen und Trainer geschaut und wurden dann ja so ein Stück weit eingeholt von den Diskussionen und ja auch Missbrauchsvorwürfen, die erhoben wurden, ja auch im Turnen und ja auch in anderen Sportarten. Und das hat dem Ganzen natürlich nochmal deutlich mehr Bedeutung gegeben und auch dazu geführt, dass wir diese Selbstbildfindung und Werteermittlung dann nochmal rausgelöst haben, als eigenständiges Projekt weitergeführt haben unter dem Begriff Wertetrainer, einfach weil die Bedeutung von Werten und damit letztendlich auch ein Commitment zu erzielen mit unseren Trainerinnen und Trainern, damit sie einfach in einem für sich auch sicheren Raum agieren können.
was passiert eigentlich, wenn dann Verstoß gegen die Werte stattfindet, sei es von Sportlerseite oder Sportlerinnenseite, aber auch von Trainer- und Trainerinnenseite und letzten Endes auch von auf der Funktionärsebene.
Ja, also dass es zu kleineren Verstößen kommt, das ist, glaube ich, menschlich, dass Trainer genauso wie Turnerinnen und Turner mal einen schlechten Tag erwischen, sich mal den Ton vergreifen, einfach nicht gut drauf sind. Ich glaube, das sind so die kleinen Aussetzer. Und da ist es einfach wichtig, da schon angemessen mit umzugehen, das zu thematisieren, anzusprechen, die Ansprache, die Kritik offen und aufgeschlossen zu sein. Ja, einfach jetzt quasi mit unserer Wertevermittlung ein Klima zu schaffen, ganz frei von Angst, voll von Vertrauen, in dem solche Dinge eben auch angesprochen werden, damit es gar nicht zu weiteren Eskalationsstufen kommt. Ja, das ist im Prinzip das, was wir uns davon erhoffen. Und ansonsten ist es aber natürlich so, dass vielleicht manch einer das nach außen trägt und für sich in Anspruch nimmt, nach innen für uns in der Halle oder in entsprechenden Situationen aber dann nicht lebt. Und da ist es aber eben so, dass wir das natürlich dann auch personalisiert nach draußen tragen, visualisieren, ist es eben für jeden ersichtlich. Und das ist das, was ich meine mit, auch die Trainer müssen sich daran letztendlich dann messen lassen. Ja, und wenn sie eben für bestimmte Werte und Begriffe stehen, dann dürfen sie auch darauf angesprochen werden, ob das jetzt Eltern sind, ob das wir Funktionäre sind, dass da jetzt vielleicht das Handeln in bestimmten Situationen dem nicht angemessen erscheint. Und wichtig ist einfach grundsätzlich miteinander darüber ins Gespräch zu kommen und vertrauensvoll damit dann umzugehen.
Das wäre auch meine abschließende Frage gewesen und vielleicht können wir es nochmal auf den Punkt bringen. Welchen konkreten Tipp gibst du Trainerinnen und Trainern, ihre Werte darzustellen und öffentlich zu machen?
Also das Beste und Spürbarste letztendlich ist ja immer, sie wirklich vorzuleben. Unsere Trainerinnen und Trainer, alle, wie sie da sind, in allen Sportarten, sind Vorbilder. Ja, viele haben eigene sportliche Erfolge vorzuweisen, auf die sie zurückblicken können aus ihrer Karriere, mit denen sie alleine schon sportliches Vorbild sind. Und dann sollten sie das natürlich vorleben, was sie von ihren Kindern verlangen. Ja, das ist eben Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, aber eben auch Offenheit gegenüber Kritik. Und wenn sie so diese Werte dann selber vorleben, dann tun sie letztendlich schon viel dafür, dass es eben auch ihnen entgegengebracht wird. Ja, dass eben Eltern, die Kinder, Funktionäre, das ganze Umfeld ihnen eben genauso respektvoll unter Beachtung der Werte dann eben gegenübertreten. Das ist vieles basiert letztendlich ja auch auf unserem menschlichen Miteinander. Und da ist es dann gerade für unsere Trainerinnen und Trainer wichtig, das zu verinnerlichen und vorzuleben.
Für mich ist aus dem Gespräch mit Carsten, aber auch mit André wichtig geworden, dass ich als Trainer ein klares Wertekonstrukt haben muss und nach außen auch vermitteln und sichtbar sein muss. Aber ich bin nicht alleine dafür verantwortlich, sondern auch das Umfeld, das heißt der Verein oder der Verband, muss mich auf dem Werteweg begleiten und es auch nach außen tragen. Denn schließlich bin ich als Trainer daran messbar. Und wenn ich dagegen verstoße, muss ich mich rechtfertigen. Und letzten Endes muss es dafür auch Konsequenzen geben, wenn gegen allgemeingültige Werte verstoßen wird. Ich hatte dir am Anfang versprochen, dass es noch einen kurzen Ausschnitt zur nächsten Folge gibt. Und hier ist der.
Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir es mit Mannschaften zu tun haben als Schiedsrichter, die wir vielleicht noch nicht gepfiffen haben, dann schaut man natürlich schon ein bisschen drauf, wie gehen die zu Werke? Ist das eher eine Mannschaft, die übers Spielerische kommt oder übers Kämpferische? Wie gehen die untereinander um? Pushen die sich? Gehen die relativ schnell? Also beschweren die sich bei Foulspielen beim Gegner? Beschweren die sich beim Schiedsrichter? Gehen die mich an oder lassen die mich in Ruhe? Was wird draußen von Seiten der Trainer eigentlich reingerufen?
In der nächsten Folge geht es um die Wahrnehmbarkeit von Werten und wie drückt sich das aus auf dem Spielfeld, in der Halle, beim Wettkampf? Und wer ist da eigentlich besser geeignet als Schiedsrichter, die das nämlich sehen und vielleicht ermitteln können? Und dort bin ich mit Alex Feuerherd im Gespräch. Er hat den berühmten Podcast und Social-Media-Auftritt Colinas Erben. Also auch jemand, der aus dem Fußball kommt. Dir hat die heutige Episode gefallen? Dann schreib mir doch über pausenansprache@posteo.de oder bei Social Media, Instagram, Twitter, Facebook. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Dich hat etwas gestört? Dann schreib mir doch auch. Tschüss und bis bald. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen. Gefördert wird die Pausenansprache durch den DSB mit seinem Projekt Trainer in Sportdeutschland.